Guten Abend, liebe Gemeinde, liebe Besucher. Bevor wir mit unserem wunderbaren Psalm 18 beginnen, wollte ich vorschlagen, dass wir noch aufstehen und beten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns durch dein Wort ermutigst, uns motivierst, uns Kraft gibst, dass du uns durch dein Wort immer wieder darauf hinweist, dass du bei uns bist. Du bist bei deinen Kindern. Herr, und es ist so wunderbar zu wissen, dass du auch heute hier in unserer Mitte bist. Ich bitte dich, Herr, dass du unser Miteinander jetzt und auch dein Wort segnest. Amen. Ich wollte schon sagen an die Zerstreute, aber der Psalm ist ja nicht an die Zerstreute geschrieben. Da sitzen welche ganz weit, hier ist noch so viel Platz, Jungs. Ihr könnt sogar heute hier die vorderen Plätze besetzen. Wie ist das beim Fußball? Will man dann lieber auf dem hinteren Platz oder auf dem vorderen? Wer war schon mal im Stadion? Ich kenne das nicht, ich war noch nie. Gut. Wenn wir über unsere Bibelstunden nachdenken, also die Bibelstunden der Vergangenheit, dann fällt uns bestimmt heute wieder ein Satz ein, ein besonderer Satz. Also bei mir ist er so ganz tief eingeprägt. Wie heißt das so beim Quiz? Jetzt vervollständigt den Satz. Und Gott war mit. Und Gott war mit, lauter, Josef. Und Gott war mit Josef. Ja? Wir haben immer wieder diesen Satz gehört. Oder vielleicht ist er nur bei mir so eingeprägt, weil wir früher noch in meinen Kinderjahren haben wir solch ein Buch gelesen von Ernst Modersohn. Der Titel dieses Buches heißt so, und Gott war mit Josef. Ich weiß nicht, ist jemand in dieses Buch bekannt? Scheinbar ist das ganz unbekannt heutzutage. Es ist ein älteres Buch. Aber ich habe jetzt nicht alles in Erinnerung, aber das war wirklich ein sehr gutes Buch, ein segensreiches Buch. Als ich so überlegte und diesen Psalm gelesen hatte, dann dachte ich, ja, man könnte ja auch locker sagen, und Gott war mit David. Gott war mit David. Ich denke, wenn wir das sagen, dann machen wir auch keinen Fehler. Wie ist das mit uns? Können wir sagen, Gott war mit uns? Ist mit uns, war mit uns? Aber dieser Psalm 18 ist sozusagen ein dankbarer Rückblick von dem Psalmist David. Und ich musste feststellen, dass es wirklich so ist, dass wenn wir nachdenken über unsere Vergangenheit, über das, wie Gott uns geführt hatte, wie er geholfen hatte, über das, wie er uns errettet hatte, hatten wir ja vor kurzem gefeiert und ich denke, es ist alles sehr frisch bei uns in Erinnerung. Wenn wir das tun, dann können wir nicht ohne dankbar zu sein, ohne über Gott zu staunen. Und dieses Nachdenken, das gibt uns auch Mut, Mut für die Zukunft. Und ich denke, das wird uns allen heute auch sehr gut tun, wenn wir jetzt zusammen über Gott nachdenken. Was bewegte David, diesen Psalm zu schreiben? Ich lese von Anfang für den Vorsänger von dem Knecht des Herrn, von David, der dem Herrn die Worte dieses Liedes sang, an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls. Er sprach: Und dann ist das ein langer, langer Psalm, was David alles so gesprochen hatte oder gesungen hatte. Wissen wir jetzt nicht. Jetzt steht hier, er sprach, das ist aber ein Lied. Vielleicht wurden Lieder damals gesprochen, kann ja auch sein. Also die Situation war folgende, David ist zur Ruhe gekommen. Also ich kann das jetzt nicht genau sagen, welcher Zeitpunkt in seinem Leben das war. Ich denke, dass als Gott sein Königreich gefestigt hatte, als er nicht nur zu Hebron König war, sondern auch über ganz Volk Israel König wurde, dann muss irgendwo dieser Zeitpunkt gewesen sein, wo er darüber nachgedacht hatte und Gott dieses Danklied gesungen hatte oder gesprochen hatte. Kann sein, dass es auch später gewesen ist. Wir wissen, dass David noch manch einen Vorfall in der Familie hatte, auch mit Absalom. Aber ich denke, dass es eher vor dieser Zeit gewesen ist, weil hier ganz besonders erwähnt wird, auch von der Hand Sauls. Was sprach denn David? Vers 2. Ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Wir sehen hier als erstes eine Liebeserklärung. Oder wie Luther übersetzt, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Ist diese Liebeserklärung echt? Ich denke schon. Wenn wir weiter diesen Psalm lesen, dann stellen wir fest, dass David wirklich verliebt war in seinen Herrn. Und er sagt, herzlich lieb oder ich will dich von Herzen lieben, Herr, meine Stärke. Wie gut ist das, wenn wir das auch sagen können? Wenn wir auch sagen würden, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Und das nicht nur so als einfach mal zu sagen, sondern es wirklich ernst meinen. So wie David es hier ernst gemeint hat. David schildert weiter, was der Herr ihm bedeutet oder was der Herr für ihn ist. Er sagt, der Herr ist mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Wenn wir das jetzt zusammenfassen würden, dann würde ich wahrscheinlich so mich ausdrücken und sagen, David hat einen sicheren Platz gefunden in Gott. Einen ganz, ganz sicheren Platz. Gott ist für ihn diese sichere Burg. Er ist sein Retter, so wie er hier sagt. Im Vers 4 sagt er, was der Herr für ihn getan hat. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an und ich wurde von meinen Feinden errettet. Ein ganz kurzer Satz, aber welch ein reichlicher Inhalt. Ich habe den Herrn angerufen, er hatte mich errettet. Können wir das auch sagen? Ich denke schon. Ich denke, auch wir können es sagen. Wir riefen den Herrn an und er hat uns errettet. Danach schildert David die Situation, aus der er errettet wurde. David erinnert sich, ab Vers 5 lese ich, die Fesseln des Todes umfingen mich, die Ströme Bileals schreckten mich. Die Fesseln des Totenreichs umschlangen mich, ereilten mich die Fallstricke des Todes. Hier wird das Wort Tod gebraucht. Fesseln des Todes oder des Totenreichs, Schmerzen des Totenreichs, kann man auch sagen, Fallstricke des Todes. Ich denke, wenn wir das Wort Tod hören, dann denken wir an etwas Schlimmes. Es ist nämlich das Allerschlimmste, was uns Menschen widerfahren kann. Vor allem der ewige Tod, das ewige Verderben. Es ist wirklich das Allerschlimmste. Und David stellt seine Situation hier sehr dramatisch dar. Er vergleicht das mit dem Tod. Er war in ernster Gefahr. Aber er vertraute auf Gott. Und dann lesen wir weiter. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Er hörte meine Stimme in seinem Tempel. Mein Schreien vor ihm drang zu seinen Ohren. Und in den nächsten Versen staunt David einfach über Gott, über seine Größe, über seine Macht, vor allem über seine Macht, über seine Kraft. Und er möchte, so wie ich das empfinde, es wirklich so darstellen, dass Gott diesen meinen Feinden, die mich bedrängen, weit, weit überlegen ist. Er ist viel größer. Und es ist für Gott nicht okay, er stimmt dem nicht zu, wenn seine Diener oder seine Kinder oder sein Volk bedrängt wird. Das schmerzt Gott. Und ich lese jetzt einfach etliche Verse und die sind sehr poetisch. Man kann vielleicht manches nicht so ganz genau erklären, was damit gemeint ist, aber lasst uns einfach zusammen mit David über Gott staunen. Da bebte und erzitterte die Erde, die Grundfeste der Berge wurde erschüttert und bebten, weil er zornig war. Wahrscheinlich war Gott zornig, weil er gesehen hat, dass sein Knecht David nennt sich ja hier so ganz am Anfang von dem Knecht des Herrn, dass sein Knecht David in Bedrängnis ist, dass da sind Feinde da, da sind Bedränger da, die ihn belauern, die ihn umstellen. Und Gott wurde zornig. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrendes Feuer aus seinem Mund sprühte daraus hervor. Er neigte den Himmel und fuhr herab, und dunkel war unter seinen Füßen. Er fuhr auf dem Cherub und flog daher, er schwebte auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis zu seiner Hülle, dunkle Wasser, dichte Wolken zu seinem Zelt um sich her. Aus dem Glanz vor ihm gingen seine Wolken über von Hagel und Feuersglut. Dann donnerte der Herr in den Himmeln. Der Höchste ließ seine Stimme erschallen, Hagel und Feuersglut. Und er schoss seine Pfeile und zerstreute sie. Er schleuderte Blitze und schreckte sie. Da sah man die Gründe der Wasser und die Grundfeste des Erdkreises wurden aufgedeckt von deinem Schelten, o Herr, von dem Schnauben deines grimmigen Zorns. Hier wird uns gezeigt die Größe Gottes, die für uns Menschen unvorstellbar ist oder auch nicht ganz verständlich ist. Aber David versucht hier auf eine poetische Weise mit den Zeichen der Natur, die man damals gut kannte, denke ich mal, so wie Blitz und Donner, so wie Hagel und solche Sachen, Gottes Größe und Gottes Macht darzustellen. Als ich das gelesen hatte, erinnerte ich mich an ein Ereignis, was den Hagel betrifft. Und ich habe in meinem Leben bis dahin nie gewusst, dass es so schrecklich sein kann, dass der Hagel so viel auf einen Schlag so plötzlich vernichten kann. Aber wir wohnten damals im Kaukasus und mein Onkel, der wohnte in Artan. Und wir kamen dann zu ihm zu Besuch. Wir waren fast jedes Wochenende da, weil wir zum Gottesdienst nach Artan fuhren. Und wir kamen zu ihm im Garten und wir fragten, was ist hier passiert? Wir wussten, der Meister stand uns schon bis hier. Die Kartoffeln waren da, alles wuchs. Und der Garten sah aus, als ob Winter war. So sah der Garten aus auf einmal, weil so ein schrecklicher Hagel durchging. Ne? Und hier wird das auch damit verglichen, dass Gott in einem Nu alles vernichten kann. Es liegt alles in seiner Macht. Aber was tut dieser große Gott mit David? Dieser große Gott streckt seine Hand aus. Vers 17. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und ergriff mich. Er zog mich aus großen Wassern. Hier will David das zeigen, dass er nicht irgendwo mitten in der Pazifik gewesen ist, dass er Gott ihn aus großen Wasser gezogen hat, sondern dass er in einer hilflosen Situation war. Das soll wahrscheinlich dieses Bild darstellen. Gott zog ihn raus aus großen Wassern. Er rettete mich von meinem mächtigen Feind und von meinen Hassern, die mir zu stark waren. Also noch einmal hier. Es war für David ganz klar, dass es Gott war, der ihn errettet hat, der ihm geholfen hatte. Er sagt das hier auch ganz deutlich, dass sein Feind und seine Hassern ihm zu stark waren. Sie hatten mich überfallen zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr wurde mir zur Stütze. Er führte mich auch heraus in die Weite. Er befreite mich, denn er hatte Wohlgefallen an mir. Wenn wir jetzt die nächsten Verse lesen, dann fragen wir uns natürlich, was könnten sie wohl bedeuten? David wird hier dargestellt oder er stellt sich selber dar als ein Gerechter, als einer, der reine Hände hat, der die Wege des Herrn bewahrt hat und so weiter. Ich lese ab Vers 21. Der Herr hat mir vergolten nach meiner Gerechtigkeit. Nach der Reinheit meiner Hände hat er mich belohnt. Denn ich habe die Wege des Herrn bewahrt und bin nicht abgefallen von meinem Gott, sondern alle seine Verordnungen hatte ich vor Augen und stieß seine Satzungen nicht von mir. Und ich hielt es ganz mit ihm, hütete mich vor meiner Sünde. Darum vergalt der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. Wenn wir jetzt David nicht kennen würden, dann würden wir sagen, ja, das stimmt. Eher passt das wahrscheinlich zu Josef. Der sich in Reinheit bewahrt hatte. Aber wenn wir die Geschichte über David lesen, so wissen wir, dass er Ehebruch begangen hat. Wir wissen, dass er einen Mord sozusagen in Auftrag gegeben hat. Wir wissen, dass sehr viel Blut an seinen Händen klebte, sodass er nicht mal das Haus des Herrn bauen durfte. Es musste sein Nachfolger machen. Und hier sagt er, dass er nach seiner Gerechtigkeit Gott ihm vergolt. Nach der Reinheit meiner Hände hat er mich belohnt. Ich habe viel darüber nachgedacht. Und ich habe ein Zitat gefunden, von Spurgeon, und er schreibt: Wer sich vor dem Urteil der Menschen nicht auf seine Unschuld berufen darf, der kennt die heiligende Macht der Gnade noch wenig. David vertraute auf Gott. Und wenn wir die weiteren Verse lesen, so sehen wir ganz deutlich, dass er nicht auf seine Gerechtigkeit hoffte, sondern auf die Gerechtigkeit, die Gott ihm geschenkt hatte. Nicht von ungefähr wird David als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Wenn wir ihn als König betrachten, so sehen wir, dass Demut sein Herz gekennzeichnet hatte. Er war wirklich ein demütiger Mensch. Das schildert uns ganz besonders auch die Geschichte, die er da war mit seinem Sohn Absalom. In den nächsten Versen sehen wir, worauf David vertraut hatte. Er vertraute auf Gottes Gerechtigkeit und auf Gottes Gnade, nicht auf seine eigene. Er sagt hier ab Vers 26, gegen den Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den Rechtschaffenen rechtschaffen. Also er vertraute auf einen gerechten Gott. Für ihn war das ganz logisch, dass was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Gegen den Reinen erzeigst du dich rein, aber dem Hinterlistigen trittst du entgegen. Denn du rettest das elende Volk und erniedrigst die stolzen Augen. David zählte sich zum elenden Volk. Er demütigte sich vor Gott. Und er sagt, dass Gott erniedrigt die, die stolze Augen haben. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. David gab die Ehre Gott. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass er es mit Gott hielt und dass er nicht auf sich selber vertraute, sondern sein Vertrauen galt ganz dem Herrn. Er sagt ab Vers 29, ja, du zündest meine Leuchte an, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Nicht er, der Herr, sein Gott, macht seine Finsternis Licht. Er sagt im Vers 30, denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen und mit meinem Gott über die Mauern springen. Vers 31, dieser Gott, sein Weg ist vollkommen, das Wort des Herrn ist geläutert, er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Hier sehen wir auch deutlich, dass David nur auf den wahren Gott vertraut hatte. Und zur Zeit Davids, das wissen wir auch aus der Geschichte, gab es keinen Götzendienst. Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Ein ganz wichtiger Satz hier auch noch einmal, dass Gott seinen Weg unsträflich macht. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhe. Er lehrt meine Hände kämpfen und meine Arme den ehernen Bogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stützt mich und deine Herablassung oder Herabneigung macht mich groß. Dieser Vers 36 ist ein wirklich kostbarer Vers für uns. Du gibst mir den Schild deines Heils. Deine Rechte stützt mich und deine Herablassung macht mich groß. Wir können das in 2. Korinther 8, Vers 9 nachlesen oder auch Philipper 2. Da steht das auch, dass Jesus Christus sich entäußerte, nahm Knechtsgestalt an. Er hat sich herabgelassen für uns, damit wir groß werden. Du machst mir Raum zum Gehen und meine Knöchel wanken nicht. Ich jagte meinen Feinden nach und holte sie ein und kehrte nicht um, bis sie aufgerieben waren. Ich zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße. Du hast mich gegürtet mit Kraft zum Kampf. Du hast unter mich gebeugt, die gegen mich aufstanden. Du wandtest mir den Rücken meiner Feinde zu, und ich habe vertilgt, die mich hassen. Sie schrien, aber da war kein Retter, zum Retter, aber er antwortete ihnen nicht. Und ich zerrieb sie zu Staub vor dem Wind, warf sie hinaus wie Straßenkot. Hier erzählt David über den Sieg, den er immer wieder errungen hatte. Und er weist darauf hin, dass es Gott war, der ihm den Sieg gegeben hatte. Den Sieg über seine Feinde. Du hast mich gerettet aus den Streitigkeiten des Volkes und hast mich gesetzt zum Haupt der Heiden. Ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. Sie gehorchen mir aufs Wort. Die Söhne der Fremde schmeicheln mir. Die Söhne der Fremde verzagen und kommen zitternd aus ihren Burgen. David hat etwas ganz Besonderes mit Gott erlebt. Alle seine Feinde konnte er besiegen. Jetzt saß er auf dem Thron. Und alle waren ihm unterworfen. Er war der mächtige König. Und David sieht darin nicht seinen Verdienst, sondern er sieht darin die Gnade Gottes, die ihn so weit gebracht hatte. Und danach kommt er wieder zur Anbetung. Und wir lesen Vers 47, der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels. Der Gott meines Heils sei hoch erhoben. Der Gott, der mir Rache verlieh und die Völker unter mich zwang, der mich meinen Feinden entkommen ließ. Ja, du hast mich erhöht über meine Widersacher und hast mich errettet von dem Mann, der Gewalt tat. Darum will ich dich, o Herr, preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Dich, der seinem König große Siegen verliehen hat und der Gnade erweist seinem Gesalbten, David und seinem Samen bis in Ewigkeit. Ich möchte kurz eine Überleitung noch auf uns machen und uns fragen, wie oft setzen wir uns hin und denken über die Vergangenheit, über das, was Gott in unserem Leben gewirkt hat, nach. Tun wir das? Ich weiß, es gibt eine Meinung, man sollte nicht nach hinten schauen, man sollte nach vorne schauen. Und dennoch hilft es uns immer wieder, auch nach hinten zu schauen, auf die Wunder Gottes zu sehen, damit wir Mut für die Zukunft haben. Einer pflegte immer wieder zu sagen, ein Auto hat vorne eine sehr große Windschutzscheibe, aber nur sehr kleine Rückspiegel. Er wollte damit sagen, dass es sinnlos ist, zu viel Zeit mit der Vergangenheit, also sich zu viel mit der Vergangenheit zu beschäftigen, sondern man sollte viel lieber nach vorne blicken, nach vorne schauen. Aber dennoch, die wir heute Auto fahren, wir wissen ganz genau, dass wenn wir keinen Spiegel haben, dann sind wir wahrscheinlich aufgeschmissen. Also ich weiß, dass wenn ich LKW fahren würde und ich keinen Spiegel haben würde, dann, also mein Kopf, der dreht sich gar nicht mehr so weit nach hinten wie früher. Es ist ein bisschen starr geworden und es ist schon ganz gut, dass man einen Spiegel hat und nach hinten blicken kann. Und wir wissen auch, als die wir Auto fahren, dass es wichtig ist, auch die, den Rückblick zu haben, ja, immer wieder in den Spiegel zu schauen, nicht nur einen Spiegel haben. Es wird oft negativ dargestellt. Tradition, das ist alles nichts, ne? Ich habe vor kurzem übrigens, das wollte ich jetzt hier so einfach nur nebenbei bemerken, einen interessanten Satz gelesen auf einem Gebäude. Das war irgendwo hinter Bielefeld, Richtung Spenge raus, glaube ich, war das. Steht ein Haus und auf dem Haus folgende Aufschrift. Tradition ist eine Laterne. Der Dumme klammert sich an sie fest, aber dem Klugen leuchtet sie den Weg. Das ist eine interessante Aussage, da fand ich, sehr interessant. Also wir können sehr viel aus der Vergangenheit lernen. Sehr viel. Es ist natürlich sinnlos, wenn wir uns nur mit der Vergangenheit beschäftigen. Aber es ist wichtig, dass wir aus der Vergangenheit lernen. Und ich wollte, dass wir heute einen Rückblick machen. Ich wollte, dass wir heute einen dankbaren Rückblick machen. Solch einen Rückblick, wie David es gemacht hat. Ich hatte auch teilweise überlegt, wie es mir so ergangen ist, und es ging so weit bis nach Russland und Militärdienst und so weiter. Und dann musste ich auch immer wieder staunen und sagen, wie wunderbar hat Gott doch alles geführt und geleitet. Immer wieder hat er uns errettet. Aber ich möchte uns auf etwas Wichtiges hinweisen heute. Denn der Feind ist heutzutage nicht der gleiche, wie der bei David war. Unser Feind heutzutage ist die Sünde. Aber diese Sünde, die ist uns überlegen. Genauso wie die Feinde David überlegen waren. Die Sünde ist uns überlegen. Wir können nicht alleine schaffen. Aber wie wunderbar und wie wichtig ist das für mich wiederum geworden, dass wir auch in diesen vergangenen Tagen darüber nachdenken konnten. Über die Herablassung Jesus. Herablassung um unsertwillen, über sein Leiden und Sterben. Und ich denke, gerade wenn wir darüber, über diese Vergangenheit nachdenken, es muss jetzt nicht unbedingt etwas ganz Besonderes in unserem Leben gewesen sein, aber ich weiß, dass das so ist, dass wir vieles und manches erlebt haben, aber wenn wir nur darüber nachdenken würden heute, dann können wir nicht anders. Wir können das nur so wie David machen. Und Gott anbeten, ihn loben und preisen. Das Nachdenken eines Christen über die Vergangenheit erfüllt mit Dankbarkeit, lässt staunen über Gott und gibt Mut für die Zukunft. Der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels, der Gott meines Heils sei hoch erhoben. Amen. Wir wollen jetzt noch ein Lied singen. Wir singen gemeinsam ein Lied und anschließend wollen wir eine Gebetsgemeinschaft haben. Und zwar, das Anliegen, denke ich mal, ist schon bekannt. Wir wollen heute Gott anbeten, ihn loben, ihn preisen für das, was er für uns getan hat. Ich werde auch eine Möglichkeit geben, hier nach vorne zu kommen. Vielleicht möchte jemand etwas mitteilen, eine besondere Situation in seinem Leben gewesen, in der Gott ihm so wunderbar herausgeholfen hat. Wir können das gerne tun zur Ehre Gottes. Und jetzt singen wir das Lied.